Geschaffen zur Gemeinschaft. Und unser Thema heute Morgen, zweimal einmalig. Wertschätzung anstatt Geschlechterkampf. Wir steigen heute in diese Predigtreihe ein und möchte ganz kurz etwas zum Hintergrund dieser Predigtreihe erklären. In den letzten Jahren haben wir oft versucht, im Februar, gerade rund um den Valentinstag, wo auch die Marriage Week stattfindet, einen Schwerpunkt zu setzen mit einer Reihe, die das Thema Beziehung, Ehe aufgreift. Aber es geht immer viel mehr als um Ehe. Die Ehe ist ein Ort des Beziehungsgeschehens und sie ist ein besonderer Ort dafür. Aber wir alle sind Beziehungswesen und deshalb schon gerade von Anfang an, diese Predigtreihe richtet sich nicht einfach nur an Ehepaare oder solche, die es werden wollen. Sie beruht auf einem Wort aus Markus-Evangelium 6 bis 9, wo Jesus Folgendes sagte. Jesus hat sich da gerade auseinandergesetzt mit dem ganzen Thema, wie ist Ehe zu verstehen und dem ganzen Thema Scheidung. Und er sagte dann, aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Anhand dieses Textes haben wir drei Predigten aufgebaut. Die erste heißt, geschaffen als Mann und Frau oder eben zweimal einmalig, Wertschätzung anstatt Geschlechterkampf. Die zweite Predigt wird sein, eins sein, von der Einsamkeit zur Gemeinschaft braucht es mehr als Sex. Und die dritte, unzertrennlich, was nicht geschieden werden soll, muss stetig neu verbunden werden. Anhand dieser Themen werden wir in den nächsten Wochen durch diese Predigtreihe gehen. Heute Morgen geht es um dieses erste Thema, zweimal einmalig. Jede gute Ehe und auch jede konstruktive Beziehung zwischen Menschen unterschiedlichen Geschlechts beginnt mit einem persönlichen Ja zu unserer Geschlechteridentität, zu unserer eigenen schöpfungsgemäßen geschlechtlichen Identität, sowie der Wertschätzung des anderen Geschlechts. Wir feiern ja in diesen Tagen 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Das ist ein schöner und zugleich auch ein ganz schön beschämender Anlass. Wer auch nur ein bisschen über die Geschichte dieser ganzen Thematik, ich meine jetzt nicht nur das Wahlrecht, sondern diese ganze Thematik, das Verhältnis zwischen Mann und Frau und Männern und Frauen nachdenkt, der stellt fest, das ist eine unselige Geschichte. Geprägt in vielen Extremen, in Ablehnung, Ausbeutung, Bevormundung, Drohungen, Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch, sexuellem Missbrauch, Verachtung, Manipulation, Verführung, Hass, Rebellion, Kampf, Streit, Flüchen, Zynismus, Gewalt, Mord, Totschlag. Natürlich gibt es zwischen den Geschlechtern auch noch dieses ganz große Wunder der Liebe. Und ich hoffe, am Ende landen wir dort. Aber wir sehen auch auf diesem Weg eine sehr unselige Geschichte. Mittlerweile haben wir in der westlichen Welt, zumindest juristisch, ein enormes Maß an Gleichberechtigung erreicht. Ich denke, wie es kaum eine Zivilisation vorher erlebte. Man sollte meinen, wir sind auf dem Weg der Besserung. Jetzt kommt alles gut. Doch die Realität sieht immer noch anders aus. John Piper, ein amerikanischer Bibellehrer, er schrieb bereits vor 30 Jahren, die Verwirrung über die Bedeutung von geschlechtlicher Persönlichkeit gleicht heute einer Epidemie. Wir sind in einen Strudel der Verwirrung über die Rolle der Geschlechter geraten und das Leben ist damit nicht besser geworden. Auf der einen Seite zeigt sich das in Europa. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen dunklen Ecken dieser Welt. In Europa, nach einer Studie, die ist schon wieder 7 Jahre alt und es wird noch schlimmer sein, von 880.000 Sexsklavinnen in Europa. Die Haussklavin mal ganz ausgenommen. Und das nicht einfach nur in irgendwelchen niedrigen Gesellschaftsschichten, sondern bis in die höchsten und dort vielleicht sogar ganz besonders. Und auf der anderen Seite sind immer mehr Menschen zutiefst verwirrt über ihre eigene sexuelle Identität. Am 18. Dezember des letzten Jahres, das ist ja noch gar nicht so lange her, also keine 2 Monate, hat der Schweizer Gesetzgeber ein Gesetz verabschiedet, welches es in Zukunft erlauben soll, dass man seinen Geschlechtseintrag, sprich seine Geschlechtsidentität, beim Zivilstandsamt durch eine einfache Erklärung ändern kann. Das heißt, man geht zum Zivilstandsbeamten und sagt, ich bin nicht mehr der Daniel, sondern ab jetzt bin ich die Daniela. Bitte ändern Sie das. Kostet 75 Franken und das Ausfüllen eines Formulars und dann ist es erledigt. Dann bin ich nicht mehr ein Mann, als der ich mich nicht mehr fühle, sondern eine Frau, als die ich mich jetzt neu fühle. Versteht ihr das? In Deutschland ist ein ähnlicher Gesetzesvorschlag auf dem Weg. Dort hat die grüne Fraktion festgehalten, dass dieser Geschlechtseintrag, der in Zukunft durch einfache Willensbekundung möglich sein soll, jedes Jahr von Neuem gewählt werden darf. Und zwar ab 14 Jahren ohne das Einverständnis der Eltern. Birgit Keller hat dazu geschrieben, 14-Jährige dürfen also nicht wählen, nicht rauchen, kein Alkohol trinken, müssen abends nach 22 Uhr zu Hause sein, sie dürfen sich ohne Mutti nicht mal ein Tattoo stechen lassen, aber sie sollen ihren Körper, ihr Geschlecht und ihren Namen ohne ihre Eltern ändern können. Wenn man die gesellschaftlich-politischen Vorgänge zwischen den Geschlechtern in den letzten 100 Jahren oder 150 Jahren als Geschlechterkampf bezeichnen könnte, dann ist das, was wir jetzt gerade erleben, ein Kampf um die Geschlechtlichkeit an und für sich. Wir stehen in einem Prozess einer radikalen Entkopplung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht. Die Folge ist eine zunehmende Verunsicherung. Immer mehr Menschen wissen nicht mehr, wer sie wirklich sind. Und das ist eigentlich nur diese Spitze des Eisbergs einer Entwicklung, die die Menschheit schon in den letzten 100 Jahren immer mehr durchdrungen hat. Was ist eigentlich eine Frau in ihrem ureigentlichsten Sinn? Und was ist ein Mann in seinem ureigentlichsten Sinn, in seinem Wesen? Und mitten in diese Verwirrung hinein würde, glaube ich, Jesus Christus heute genau wieder dieses Wort sprechen. Am Anfang aber hat Gott sie geschaffen, als Mann und als Frau oder als männlich und weiblich, wie es da im hebräischen Urtext heißt. Ich lese es jetzt aus 1. Mose 2, Vers 27. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. John Piper schreibt dazu, es ist unser Verständnis, dass die Bibel im Wesen von Mann sei, dass die Bibel uns das Wesen von Mann und Frau sein offenbart. Indem sie diverse Verantwortlichkeiten für Mann und Frau beschreibt und diese Verantwortlichkeiten in der Schöpfung verwurzelt und nicht in einem menschlichen Brauch oder einer menschlichen Sitte. Er zeichnet damit eigentlich lediglich nach, was Jesus Christus immer wieder tat. Jesus ging in seiner Lehre, er führte die Menschen dort, wo sie verwirrt waren, zurück zu den Wurzeln, zu den Ursprüngen. Und versuchte aufzuzeigen, wie Gott es ursprünglich gedacht hatte. Das Erste, was wir uns da anschauen oder was wir sehen, der Mensch als Ebenbild Gottes. Nur wenig geringer als Gott. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Im Umfeld der biblischen Geschichte gab es immer wieder Könige, die sich selbst als Götter verstanden und über große Gebiete herrschten. Und um ihre Präsenz und ihre Herrlichkeit in diesen Gebieten zu markieren, haben sie oft Standbilder von sich selbst erstellen lassen. Im Hebräischen wird dafür das Wort Zelem benutzt. Und genau dieses Wort finden wir hier in diesem Text. Gott, der ewige Schöpfer Gott, macht, um seine Gegenwart auf dieser Erde zu repräsentieren, sich ein Ebenbild, und das sind wir Menschen. Geschaffen, um die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde zu repräsentieren. Um für diesen Gott über diese Erde zu herrschen. In seinem Auftrag. In einer direkten Verbindung mit ihm. Theologen haben viel darüber nachgedacht, worin diese Ebenbildlichkeit mit Gott besteht. Und wir sind uns soweit einig, sie besteht nicht in unserem Äußeren. Denn Gott ist Geist. Nicht unser Äußeres ist vergleichbar mit Gott. Und Gott hat uns auch gewarnt, dieses zu nehmen und als Bild auf Gott zu übertragen. Unsere Ähnlichkeit mit Gott ist vielmehr eine wesensmäßige Ähnlichkeit. Der Psalmist, als er darüber nachdenkt, wer wir Menschen sind und irgendwo, das war wahrscheinlich in einer Nacht wie der Gustav der Schwegalp, wo er die Milchstraße gesehen hat und diese Unzahl von Sternen und er war fasziniert und er betet dir und sagt, Gott, wenn ich den Himmel sehe, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Und dann stellt er fest, aber doch, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht. Über deiner Hände Werk hast alles unter seine Füße getan. Schafe und Rinder, auch die wilden Tiere und die Vögel des Himmels und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Wow, wir Menschen sind geschaffen als Ebenbild Gottes, nur wenig niedriger gemacht als Gott. Was für ein Vorrecht, was für eine Bedeutung und zugleich was für eine Verantwortung. Es gibt Christen, die neigen dazu, also kein gutes Haar am Menschen zu lassen, sehen ihn komplett nur als verdorben an und das hat auch etwas Richtiges. Doch es ist nicht die Botschaft der Bibel in seiner Gesamtheit. Die Bibel sagt uns, dass wir in den Augen Gottes unfassbar wertvoll und privilegiert sind. Dass diese Herrlichkeit Gottes, die er uns ursprünglich gegeben hat, aber verzerrt ist und überschattet durch die Sünde. Das Erste, wir als Menschen sind Ebenbild Gottes, geschaffen, um seine Herrlichkeit in dieser Welt zu repräsentieren. Das Zweite, Mann und Frau bilden gemeinsam dieses Abbild Gottes. Das Zweite, was dieser Text deutlich macht, ist, dass Gott den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau. Zu seinem Bilde schuf er sie. Nicht Adam ist das Bild Gottes als Adam allein, sondern Adam und Eva, Mann und Frau gemeinsam repräsentieren diesen Gott ist weder ein Mann noch eine Frau, weil er eben kein Mensch ist. Doch in der Männlichkeit und Weiblichkeit des Menschen schlagen sich grundlegend verschiedene Züge des Wesens Gottes nieder. Vor allem aber schlägt sich sein Wesen darin nieder, dass Gott den Menschen, der sein Bild auf dieser Welt repräsentieren soll, als eine Gemeinschaft von Mann und Frau schafft und damit das Wesen oder das Spiegelbild der Dreieinigkeit Gottes angedeutet ist. Wer ist denn der, der diesen Menschen schafft? Es ist der Vater, der Sohn und der Geist in seiner Dreieinigkeit. Das heißt dort 1. Mose 1, Vers 26, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. In der Schöpfung ist der Vater aktiv, 1. Mose 1, Vers 1, der Heilige Geist, 1. Mose 1, Vers 2, und der Sohn als das Wort, als der Logos, 1. Mose 1, Vers 3. Sie sind gemeinsam am Werk. Gott schafft als Schöpfer Gemeinschaft, als dieser eine Gott, der in sich doch drei ist. Nicht zwei Menschen als unabhängige Individuen, um sich selbst zu verwirklichen, sondern er schafft zwei Menschen, Mann und Frau, um die Gemeinschaft Gottes abzubilden. Das müssen wir erst einmal erfassen und das fällt uns sehr schwer als Kinder einer extrem individualistischen Gesellschaft. Wir haben so ein kulturelles Brett vor dem Kopf, dass wir derart in Vereinzelung denken, dass Menschen aus anderen Kulturen dieser Welt, die eine kollektivistische Kultur haben, die können es absolut nicht verstehen. Sie können es nicht verstehen, dass wir unsere Eltern allein in einem Pflegeheimzimmer abgeben und dort auf den Tod warten lassen. Das ist eine absurde Vorstellung für sie. Wir leben in einer hochindividualistischen Gesellschaft und es fällt uns schwer, schon mal zu begreifen, Gott hat uns gar nicht geschaffen, um Individualität bis zum Exzess zu zelebrieren, sondern damit wir als Gemeinschaft leben. Dies soll allgemein geschehen durch das Verhältnis und den Umgang von Männern und Frauen und es geschieht in einer expliziten und exklusiven Art und Weise zwischen Mann und Frau in der Ehe. Christian Wegert schreibt dazu, Gott stiftet die Ehe als Schöpfungsordnung, weil sich in ihr die heilige Gemeinschaft der Dreieinigkeit abbilden soll. So war das gedacht. Deswegen ist die Ehe heilig. Das bedeutet nun nicht, dass Unverheiratete die Ebenbildlichkeit Gottes nicht widerspiegeln können. Keinesfalls. Aber es macht deutlich, dass diese Ebenbildlichkeit sich nur wirklich in Gemeinschaft widerspiegeln lässt. Wir sind nicht geschaffen für den individualistischen Ego-Trip, sondern um in Gemeinschaft zu leben. Und zwar in der Gemeinschaft auch von Männern und Frauen in gegenseitiger Wertschätzung. Der zweite Ort neben der Ehe, in dem sich dieser Traum Gottes verwirklichen soll, dass dieses Geheimnis dieser göttlichen Gemeinschaft offenbar wird, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde als Ort der Gemeinschaft und Familie Gottes. Das bedeutet, wenn wir als Männer und Frauen wissen wollen, wer wir sind, müssen wir zurück zum Original. Zu dem, der uns geschaffen hat. Wir müssen ihn anschauen, sein Bild, diesen Gott studieren. Wie ist er, dieser dreieinige Gott, damit wir begreifen können, wer sind wir und wie sollen wir zusammen funktionieren? Viele Frauen sagen, die Männer sind heute nicht mehr das, was sie einmal waren. Und es trifft tatsächlich den Nagel auf den Kopf. Ja, so ist es. Wir Männer sind durch unser Denken und Verhalten oft nur noch ein Zerrbild dessen, was Gott sich ursprünglich gedacht hat und was er eigentlich ursprünglich in uns widerspiegeln wollte. Doch so gerne ich auch dieses Urteil den Frauen ersparen würde, fällt es mit großer Wahrscheinlichkeit für die Frauen ähnlich aus. Und vor allem fällt es für unser Miteinander so aus. Wir sind nicht mehr das, wozu uns Gott eigentlich geschaffen hat. Wir müssen zurückkehren zu den Wurzeln unseres identitätsstiftenden Originalbilds. Führt mich zum dritten Gedanken. Gemeinsam das Abbild Gottes zu sein, bedeutet Gleichheit in Wert und Würde. Nur im Wesen der Dreieinigkeit Gottes lässt sich die Rivalität der Geschlechter oder eine gegen die Geschlecht, gegen die Schöpfungsordnung gerichtete Negierung, Verleugnung der Geschlechtlichkeit lösen. Denn im Wesen des dreieinigen Gottes gilt weder Gleichmacherei, noch gibt es Rivalität aufgrund von Unterschiedlichkeiten. Wegert schreibt dazu, es heißt in der Bibel nicht, Gott wird zu 70% Mann und zu 30% Frau wiedergespiegelt. Es heißt auch nicht, dass er zu 90% Frau und zu 10% Mann reflektiert wird. Nein, beide zu gleichen Teilen sind ein Bild Gottes. Sie spiegeln gemeinsam den dreieinigen Gott wider, der innerhalb seiner Personen keine unterschiedliche Wertigkeit kennt. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Sie haben alle denselben Wert. Die Schöpfungstheologie der Bibel gibt uns weder Anhaltspunkte noch Raum für eine Herabsetzung zwischen den Geschlechtern. Sage ich nochmal, die Schöpfungstheologie der Bibel bietet uns weder Anhaltspunkte noch Raum für eine Herabsetzung zwischen den Geschlechtern. Unterdrückung, Ausbeutung des weiblichen Geschlechts hat niemals ihre Legitimation im Menschenbild der Bibel. Überhaupt ist in dieser Ebenbildlichkeit die Würde, die Gleichwürdigkeit aller Menschen begründet. Im Neuen Testament gibt es für Paulus ein paar schwierige Fragen hinsichtlich der durch die Sünde verursachten Kampfes der Geschlechter zu lösen. Da ist einiges los in Korinth und da wird dieses Drama sichtbar, dass Mann und Frau eben nicht mehr sind, wozu sie ursprünglich geschaffen wurden. Und in diesem Zusammenhang macht Paulus ein paar sehr pointierte Aussagen. Zugleich achtet er aber auch darauf, dass er nicht falsch interpretiert werden kann. Deshalb betont Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 11, Vers 11 bis 12, explizit die Gleichwürdigkeit von Mann und Frau. Er schreibt dort, es muss allerdings klar gesagt werden, dass nach der Ordnung, die der Herr geschaffen hat, nicht nur die Frau auf den Mann angewiesen ist, sondern ebenso der Mann auf die Frau. Denn auch wenn die erste Frau aus dem Mann geschaffen wurde, so ist doch seither jeder Mann durch eine Frau auf die Welt gekommen und letztlich kommen beide Mann und Frau von Gott, der alles geschaffen hat. Ich will nicht behaupten, dass diese Dinge, die ich heute Morgen sage, diese biblischen Wahrheiten unter Evangelikalen und auch unter evangelikalen Männern unbekannt sind. Und dennoch nehme ich ab und zu mehr oder weniger große Überreste von Überlegenheitsdenken wahr. Die äußern sich in sexistischen Sprüchen, sie können sich äußern im Übersehen oder Übergehen von Frauen, im Beharren auf Traditionen, die gar nicht biblischen Weisungen sprechen, sondern kulturellen Konstrukten? Ich nehme mich da persönlich nicht aus. Ich sehe uns Männer auf einem Weg, zurückzufinden zum Original und das zu entdecken, was Gott für uns bereitet und wie Gott uns lehrt, das andere Geschlecht wertzuschätzen und umgekehrt. Ich musste schon oft meine eigene Frau um Vergebung bitten, wegen irgendeinem dummen Spruch. Und ich glaube, jeder gläubige Mann sollte sich bewusst machen, wann immer er die Würde und den Wert einer Frau herabsetzt, auf welche Weise auch immer, dass das ein direkter Affront gegenüber Gott ist, der uns nach seinem Bilde geschaffen hat, gleichwertig und gleichwürdig. Führt uns zum nächsten Gedanken. Das gemeinsame Abbild Gottes zu sein, bedeutet zugleich Unterschiedlichkeit. Ja, zu einer ganz grundlegenden Unterschiedlichkeit hinsichtlich unserer Funktionen. Wir haben gesehen, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist absolut gleichwertig sind. Und zugleich offenbart sich Gott uns auch in seiner Unterschiedlichkeit. Das ist nicht die Erfindung von männlichen Autoren in der Bibel, sondern Gott hat sich selbst so offenbart. Der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Geist und der Geist ist nicht der Vater. In diesem Sinn schreibt Wegert, der Vater ist der Leiter der Gottheit, der Sohn ist der im Gehorsam Ausführende und der Heilige Geist ist der Begleiter, der durch seine Gegenwart erhält. Wir sehen das zum Beispiel in der Erlösung. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn in die Welt. Der Sohn gehorcht dem Vater und dann senden Vater und Sohn gemeinsam den Heiligen Geist. Sie haben nicht unterschiedlichen Wert, aber unterschiedliche Aufgaben und Rollen, die nicht austauschbar sind. Nirgendwo in der Bibel lesen wir aber, dass der Vater den Sohn unterdrückt. Der Sohn folgt dem Vater aus freiem Willen, in vollkommenem Vertrauen dem Willen seines Vaters gegenüber. Wir sehen an keiner Stelle in der Bibel den Heiligen Geist gegen den Willen des Vaters oder des Sohnes handeln. Auch sehen wir keinen Sohn, der gegen seinen Vater rebelliert. Der Gott der Bibel ist eine harmonische Einheit, bestehend aus diesen drei Hypostasen, diesen drei Personen mit gleichem Wert und zugleich unterschiedlichen Funktionen. Wie ist das möglich ohne Kampf? Ich weiß nicht, wer sich einmal ein bisschen mit den Göttergeschichten anderer Kulturen auseinandergesetzt hat. Liebe Leute, das ist ein absolutes Gemetzel dort. Wie ist das möglich? Allein diese Tatsache, dass wir hier einen Gott vorgestellt bekommen, den Menschen gar nicht erfinden können, weil sie immer nur in Kampf und Rebellion denken können. Wie ist das möglich? Die einzig plausible Erklärung, die von uns empfundene Diskrepanz zwischen Gleichheit und Unterschiedlichkeit, die einzige Erklärung, die das überwinden kann, liegt im Verstehen des innersten Wesens der Dreieinigkeit. Der Apostel Johannes bringt es zum Ausdruck in 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Der Vater tut, was er tut aus Liebe. Der Sohn tut, was er tut aus Liebe. Der Heilige Geist tut, was er tut aus Liebe. Und somit sind der Vater und der Sohn und der Geist im Wesen ihrer Liebe vereint zu einer unzertrennlichen Einheit ohne Rivalität und ohne Gleichmacherei. Ich möchte versuchen, euch das irgendwie zu demonstrieren. Solche Vergleiche sind total gefährlich. Sie können ja einfach, wie sollen wir Gott begreiflich machen? Das können wir nicht mit Gegenständen, und trotzdem möchte ich das versuchen. Ich habe hier drei unterschiedlich geformte Gegenstände mitgebracht. Sie sind aus demselben Material, gleichwertig, gleichwürdig und doch unterschiedlich. Sie sind rot, weil sie symbolisieren die drei Personen der Trinität als Gemeinschaft der Liebe. Von ihnen geht Liebe aus und Liebe verbindet sie untereinander. Das bildet ihr ganzes Wesen. Und nun ist es nicht so, dass dieser Gott um Hierarchien ringt, sondern diese Funktionen gewährleistet, indem die Verbindung unter diesen Personen vollkommen eingetaucht ist in Liebe. Und diese Liebe, die ist nicht etwas selbstgenügsam. Diese Liebe ist expansiv. Diese Liebe will sich verschenken. Diese Liebe überbordet. Sie überläuft. Das führt letztendlich zur Schöpfung des Menschen. Gott will, dass das, was seinem Wesen entspricht, diese Erde erfüllt. Hier ist Unterschiedlichkeit, Gleichheit in Würde vereint in der Verbindung von vollkommener Liebe. Vollkommen umgeben und erfüllt ist Unterschiedlichkeit und Gleichheit kein Widerspruch mehr. Das ist das Originalbild. Deshalb sehen wir in der Bibel einen Gott, der gemeinsam am Werk ist. Der Geist, der den Sohn verherrlicht, und der Sohn, der den Vater verherrlicht, und der Vater, der den Sohn verherrlicht. Und der Vater gibt seinem Sohn sogar den höchsten Namen, das heißt die höchste Ehre, ohne sich zu fürchten, dass der Sohn ihm seinen rechtmäßigen Führungsanspruch, seinen Thron wegnimmt. Und ganz am Ende, wir sehen das in 1. Korinther 15, legt der Sohn sein Reich nieder zu den Füßen des Vaters und ordnet sich ihm wieder unter. Die Gemeinschaft der Dreieinigkeit ist eine Gemeinschaft vollkommener Liebe. Niemals im Streit miteinander, niemals in einem Hierarchiegerangel. Die Funktionen sind sehr eindeutig, aber sie sind verbunden miteinander in vollkommener Liebe. Wenn wir uns das so anschauen, dann verliert die Lehre, die Paulus dann später im Korintherbrief ausführt. Wir kommen in einer nächsten Predigtreihe dann darauf, dass der Mann das Haupt der Frau ist, ihre Bedrohung. Hier hat die Furcht keinen Platz. Johannes schreibt, die Liebe treibt die Furcht aus. Erfüllt und umgeben von dieser Liebe können Männer und Frauen ihre Geschlechteridentität entdecken und entfalten, so wie sie dem Ebenbild Gottes entspricht, zweimal einmalig. Liebe Männer und Frauen, habe ich hier gerade meine Notizen verschoben? Gott lädt uns ein, zu dieser Einzigartigkeit der Schöpfung zurückzukehren. uns neu aus diesem Blickwinkel zu entdecken. Trotz aller Unterschiedlichkeit eine Einheit zu entfalten, die die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Sowohl in der Ehe zwischen Mann und Frau, als auch in der Gemeinde, die besteht aus Männern und Frauen. Gleichzeitig aber, auch wenn wir diesen Bezug zum Original der Ebenbildlichkeit wieder suchen, müssen wir uns bewusst werden, da ist etwas schiefgelaufen. Wir können das nicht einfach so aus uns. Wir können nicht so leben, weil wir die Verbindung zu diesem Gott, zu diesem überfließenden Segenstrom aus der Dreieinigkeit verloren haben durch unsere Rebellion gegen diesen Gott. Die Identitätskrise der Geschlechter hat ihre Ursache in der Vertrauenskrise gegenüber Gott. In dem Moment, als die Menschen diesem Gott das Vertrauen aufkündigen, tritt plötzlich in die menschliche Gemeinschaft die Angst anstelle der Liebe. Im Versuch, sich zu schützen vor gegenseitiger Verletzung, werden Mann und Frau zu einem Zerrbild und verlieren den Zugang zu ihrer eigentlichen Identität. Dieser unselige Konflikt zwischen den Geschlechtern hat seiner Ursache nicht in Gottes Schöpfungsordnung, sondern in unserer Sündhaftigkeit. So schreibt es John Piper, die unterschiedlichen Rollen wurden durch den Sündenfall verdorben, nicht geschaffen. Geschaffen wurden sie von Gott. Der Patriarchalismus im negativen Sinne einer systematischen Unterdrückung des Weiblichen ist ein Irrweg des sündhaften Mannes mit den schöpfungsmäßigen Unterschieden zwischen Mann und Frau umzugehen, und zwar losgelöst vom Wesen des Originals, losgelöst von der Beziehung zu Gott. Ebenso ist der Feminismus im Sinne einer systematischen Nivellierung, Leugnung oder gar Aufhebung geschlechtlicher Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau ein Irrweg des sündhaften Menschen, mit den schöpfungsgemäßen Unterschieden zwischen Mann und Frau umzugehen, und zwar losgelöst vom Original, vom dreieinigen Gott. Die Sünde hat die Ebenbildlichkeit Gottes nicht aufgehoben, aber sie hat sie zum Teil bis zur Unkenntlichkeit entstellt. So schreibt Salomo in Prediger 7, 29, Gott hat die Menschen aufrichtig und wahrhaftig geschaffen, jetzt aber sind sie falsch und berechnend. Was wir alle brauchen, Männer und Frauen, ist eine Rückkehr zu Gott, unserem Schöpfer, zu seinen Absichten. Das ist einfacher gesagt als getan. Die Sünde hat uns getrennt von diesem Geist Gottes. Paulus sagt, wir sind geistlich tot ohne die Beziehung zu diesem Gott. Und deshalb sind wir nicht fähig, so zu leben, wie wir eigentlich geschaffen wurden. Anstatt uns gegenseitig wertzuschätzen, anstatt uns zu segnen und einander zu dienen, reiben wir uns gegenseitig auf. In dieser buchstäblichen Gottlosigkeit sind unsere Herzen kalt und hart geworden wie Stein, sagt die Bibel. Unser Mangel an Vertrauen und Unterordnung unter Gott hat zu einem Chaos geführt, was die göttliche Ordnung der Geschlechter anbetrifft. Und so wichtig es ist, diese göttliche Ordnung neu zu entdecken, so müssen wir erkennen, wir sind unfähig, sie auch zu verwirklichen. Was wir brauchen, noch dringlicher als die Ordnung, ist die Erlösung von unserer Sündhaftigkeit. Wir brauchen sie dringlicher als alles andere. Wir brauchen ein neues Herz. Ein Herz, das erfüllt ist und überfließt von der Liebe Gottes. Deshalb wurde Gott Mensch. Deshalb starb Jesus Christus an einem Kreuz. Sein Blut, das damals vor 2000 Jahren auf diese Erde tropfte, kann in deinem und meinem Leben diesen Strom der Liebe neu gründen in unseren Herzen. Wenn wir es denn nur annehmen. An diesem Kreuz schafft Jesus die Voraussetzung für das, was Jahrhunderte zuvor in Hesekiel 36, Vers 26 verheißen wurde. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und tun. Was wir brauchen, das ist, dass Gott unser versteinertes Herz erneuert. Deshalb habe ich hier ein zweites Bild mitgebracht. Dieses nach außen oft so schön aussehende Herz ist in unserem Leben oft voller Steine. Vielleicht denkst du, es ist nur ein Stein, ich mache es jetzt mit mehreren Steinen. Weil ich manchmal den Eindruck habe, die Erneuerung unseres Herzens ist ein fortlaufender Prozess. Da sind so viele Steine, so viele Verhärtungen, so viele Erfahrungen in unserem Leben, gerade auch in den Geschlechterbeziehungen, die uns hartherzig gemacht haben und die uns unfähig machen, wirklich so zu lieben, wie Gott liebt. Und was wir brauchen, ist, dass Gott hier dieses harte Herz sprengt, durch seinen Geist uns aufräumt und ausräumt und erfüllt mit seinem Geist. Das ist das, was dieser Gott versprochen hat. Hier in diesem Vers in Hesekiel 36, Vers 26, dass Gott kommt und unser Herz füllt mit dieser Liebe, dass es überläuft und zu einem Segen wird für andere, für deinen Ehepartner, für die Menschen des anderen Geschlechts und auch des gleichen Geschlechts in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde. Wir brauchen dieses Erfülltsein des Heiligen Geistes, sonst können wir das vergessen, mit zweimal einmalig wirklich erfolgreich zu leben. In Epheser 5, Vers 18 heißt es, lasst euch erfüllen mit Gottes Geist. Wisst ihr was? Es verwundert mich nicht, dass dieser Vers unmittelbar vor dem großen Thema der Geschlechterordnung im Epheserbrief steht. Unmittelbar, bevor Paulus über das Zusammenleben von Mann und Frau in der Ehe spricht und dann später auch über die Familie, sagt er, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Denn das, was jetzt kommt, das könnt ihr niemals im Fleisch vollbringen. Das könnt ihr nur im Geist. Wenn wir diese Tatsache berücksichtigen, dann bekommt das noch eine viel größere Dimension. Römer 5, Vers 5 lesen wir, was dieser Geist tut. Das heißt dort, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist befähigt uns, so zu leben, wie wir ursprünglich gedacht waren. Zweimal einmalige Identität als Männer und Frauen bedeutet, zurückzukehren zum Ursprungsgedanken der Schöpfung. Ist nur möglich durch die Erlösung in Jesus Christus. Deshalb ermahnt der Hesekiel das Volk Israel, werft von euch alle eure Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. In diesem Erneuerungsprozess ist es so, dass wir auf Gott zugehen und Gott auf uns zukommt. So heißt es auch im Jakobusbrief, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wir gehen auf ihn zu und was wir zu tun haben eigentlich, wenn wir anfangen nachzudenken über das Zusammenleben von Mann und Frau, das ist, dass Gott uns zur Umkehr aufruft. Zur Umkehr in unserem Denken, zur Umkehr in Bezug auf unser falsches Verhalten. Nehmen wir das nicht auf die leichte Schulter. Ich glaube, da haben wir Männer unglaublich viel noch vor uns. An Umdenken und auch an dem, was die Bibel Buße nennt. Umkehr. Bereuen, wie wir gelebt haben. Lasst uns gemeinsam Gott darum bitten, dass er unsere Herzen flutet mit seiner Liebe. Ich weiß nicht, vielleicht hörst du als Ehepaar heute Morgen zu und ihr merkt, hey, bei uns, da knirscht und kratzt es nur noch. Das Einzige, was euch retten kann, das Einzige, was euch dorthin führen kann, so zu leben, wie Gott es sich gedacht hat, ist, dass ihr Gott bittet um die Erfüllung mit seiner Liebe. Lasst uns das tun, gemeinsam als Gemeinde. Lasst uns das zusprechen. Lasst uns aus dieser Liebe eine Kultur der Wertschätzung aufbauen. Eine Kultur, in der Männer und Frauen aufblühen als das, wozu sie Gott geschaffen hat und gemeinsam die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen. Und ein letztes Wort in all dem, lasst uns aber auch geduldig und barmherzig sein miteinander. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir leben noch immer in einer Schöpfung, die nach Erlösung seufzt. Wir sind immer noch auf einem Weg zum Ziel. Auf diesem Weg brauchen wir die Barmherzigkeit und die Vergebung an jedem Tag neu. Setzt voraus, dass wir auch immer wieder die Bereitschaft haben, umzukehren. Lasst uns zu den Menschen werden, die Gott geschaffen hat als sein Ebenbild, um seine Herrlichkeit auf dieser Welt auszustrahlen.